Überblick. Der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Von und mit Tina Heidmann und Henning Schnieder.
Schönen guten Morgen, Tina.
Hallo Henning.
Hi. Wir sitzen mal wieder in dem heute viel zu warmen Podcast-Studio der Universität Bielefeld und wir wollen heute verallgemeinernd über die Zahl 3 sprechen. Tina, wenn ich dich frage, was fällt dir erstmal ganz allgemein zur Zahl 3 ein?
Ja, ich weiß ja schon, worüber wir sprechen werden, deswegen ist es so schwierig, das zu verallgemeinern. Und ich bin sehr, sehr schnell in meinen Wurzeln bei der Zahl 3. Und muss dazu vielleicht sagen, ich bin in einer Geschwisterkonstellation von dreien aufgewachsen. Also ich hab drei Brüder, aber der Älteste ist so alt, dass wir eigentlich nur zwei von diesen Brüdern und ich als Dreierkonstellation aufgewachsen sind. Und das war besonders, sage ich mal jetzt ganz vorsichtig. Also ich war das mittlere Kind als Mädchen und dann eben diese zwei Brüder. Und das hat schon mein Leben deutlich geprägt.
Aha. Magst du vielleicht, wenn du möchtest, diese Besonderheit in ein, zwei Sätzen erläutern?
Naja, es war immer irgendwie einer draußen, ne? Also es war, wir haben, wenn es schwierig wurde, immer zusammengehalten, gerade als Kinder, als Jugendliche, junge Erwachsene. Aber von der Tendenz her war es schon so, dass es eher so war, dass zwei dann zusammen waren. Die beiden Älteren, also ich und mein älterer Bruder oder ich und mein jüngerer Bruder oder die beiden Jungs zusammen. Also es war immer irgendwie einer so ein bisschen draußen.
Und drei in der Supervision?
Drei in der Supervision. Also das finde ich eine ganz schwierige Kombination. Also drei Supervisanten und ich oder insgesamt nur drei Personen?
Die Zahl drei.
Entschuldigung. Die Zahl drei. Ah ja, okay, ich war noch bei Personen. Die Zahl drei in der Supervision, da fällt mir nichts so ein. Sag du mal, was macht die Zahl drei?
Ja, also klassisches, also allgemein habe ich als erstes bei drei, muss ich an Fußball denken. Also sozusagen eine wichtige Grundausrichtung im Spiel in Dreiecken zu denken. Wenn der Ball zirkuliert. Und als nächstes, ich bin auch mit, wir waren drei Geschwister. Ja, und beim Dreieck muss ich zwangsläufig an die ödipale Konstellation denken in der Familie. So, und in der Supervision klassisch, ich denke, da werden wir heute auch drauf zu sprechen kommen, an das Dreieck Organisation, Beraterin und.
Ja, guck, ist mir nicht eingefallen. Ja, natürlich. Ja, Dreieckskontrakt. Eigentlich genau. Der Klassiker.
Genau. Damit sind wir doch an der Universität Bielefeld angefangen.
Damit sind wir angefangen.
Und die Wichtigkeit, den
erste
zu beachten.
Sitzung, ne? Erster Tag war das direkt.
Ja.
Stimmt.
Ja. Wir werden da heute drauf zurückkommen. Ja. Wir haben uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Er ist freiberuflicher Coach, Supervisor und Mediator und ganz, ganz, ganz lange. Ich glaube, er muss mich gleich verbessern, das weiß ich nicht, seit mindestens 4 Jahrzehnten als Berater tätig, ist freiberuflich an verschiedensten deutschen Hochschulen, Universitäten tätig und unter anderem noch am Institut Triangel für Supervision und Organisationsberatung. Herzlich willkommen, Dr. Harald Pühl. Hallo Harald.
Ja, hallo ihr beiden. Ich habe schon aufmerksam zugehört. War sehr spannend.
Ja, Harald, ich hatte mich gefragt, wie ich mit dem Podcast beginne und habe mit großer Spannung dein Buch gelesen und habe dabei festgestellt, dass wir aus demselben Landkreis kommen, nämlich dem Landkreis Ammerland.
Oh,
ja.
Schön.
Ja, ich war ganz sozusagen verzückt, das zu lesen. Wenn ich das bei dir noch richtig war, du bist in Torsholt zur Schule gegangen, habe ich das richtig gelesen?
Richtig. Torsholt bin ich in die Zwergschule gegangen und da habe ich auch ein Kapitel drüber geschrieben. Das war schon eine besondere Herausforderung.
Ja, ich komme aus Geselhorst gebürtig. Das liegt ja so ein bisschen nebenan, ne?
Mhm.
Geselhorst der Kirchweg, da war auch eine kleine Dorfschule, da habe ich meine erste, wie du schreibst, Schule als bedeutsame Organisationserfahrung gemacht. Vielleicht beginnen wir da mal mit, ja, also was hat es mit der Zahl 3 und Schule und deiner Erfahrung und Schule damit auf sich?
Darf ich noch ein Stück zurück?
Ja, natürlich, gerne.
Wir sind ja ganz frei, ne?
Ja, wir sind völlig frei.
Ja, du hast das Buch erwähnt, vielleicht muss ich doch noch ein Wort dazu sagen. Das setzt sich ja aus zwei verschiedenen Teilen zusammen. Ein so ein Theorieteil, der mir wichtig ist, und ein so ein biografischen Teil. Und ich frage mich heute noch, wie kam ich eigentlich auf diese Idee, diese beiden Teile zu verbinden? Und dieser biografische Teil, deswegen sprichst du jetzt von Schule, der hat mit dem Theorieteil, der ist nicht synchronisiert sozusagen. Das sind keine direkten Verbindungen, sondern da geht es sozusagen um Themen. Und bei Schule, da ist eher das Thema Institutionserfahrung, Gewalt, Macht, Und auch das Thema Kameradschaft und was ich zu Anfang schreibe, ne, mit dem Werner Boels bin ich ja immer zur Schule gefahren. Das war gefühlsmäßig, du kennst dich genauso stand aus, ein ganz weiter Weg, weil immer der Wind von vorne kam. Ich habe mich immer auf den Hinweg gefreut, dass ich auf dem Rückweg den Wind von hinten habe. Aber das war jeden Tag ein Irrtum. Mit dem Werner, das war für mich der einzige Nachbar da. Wir wohnten da sehr abseits. Wir waren uns ganz einig. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf kamen. Auf dem Fahrradweg zurück waren wir uns total einig, wir haben mit den Erwachsenen gar nichts zu tun. Wir sind ein ganz anderer Stamm sozusagen. Und wir wären auch, die sind uns fremd. Das Gespräch habe ich heute noch vor Augen. Das war irgendwie so ganz klar. Und das zeigt ja vielleicht auch schon diese Trennung zwischen Kindern und Erwachsenen zu der damaligen Zeit. Das war in den 50ern, also schon ein paar Tage her. Und das schließt vielleicht auch ein bisschen an das Thema, ne, das ist ja so ein zentrales, eine zentrale Erkenntnis von mir, das Thema Ausschluss. Ich glaube, das ist ihr habt ja im Intro schon darüber erzählt, das fand ich auch sehr spannend, diese Ausschlussgeschichte zu hören. Auf die kommen wir bestimmt nochmal in Analogie zurück.
Also du beschreibst ja relativ früh in deinem Buch von der, auch vor dem Schulkapitel, ja, von der triadischen Grundangst. Ja,
Ja.
für unsere Zuhörenden, magst du das einmal ausnahmen, ich meine, es ist ja vor allem eine psychoanalytische Perspektive, erläutern, was darunter zu verstehen ist.
Die triadische Grundangst, darum verstehe ich, wie schwer es ist, sich in Triaden zu bewegen. Und zwar nicht nur sozusagen auf der Oberfläche, auf der Strukturebene, sondern emotional. Ich mache mal einen kleinen Schwenk. Ich bin überhaupt zu der inneren Triade gekommen. Ich mache relativ viel Supervision auch für Kolleginnen und Kollegen. Hab da zwei Gruppen und was wir immer wieder feststellen, wie schwer es den Menschen fällt, obwohl die alle von dem Dreieckskontrakt eingebläut haben in ihrer Ausbildung, in den verschiedenen Ausbildungen, in denen die waren, fallen die doch ganz oft aus der Drei raus und verbünden sich mit einer Seite, entweder mit der Leitung oder mit dem Team oder mit dem Coach gegen die Leitung. Da gibt es da verschiedene Konstellationsmöglichkeiten. Also sozusagen immer aus der Triade rauszufallen, emotional rauszufallen. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das eigentlich? Und ich bin da auch nicht unbeleckt in der Richtung. Ich kenne das natürlich auch. Und meine These war die, und deswegen fand ich das Intro von Ina so schön. Ich glaube, wir haben es biografisch und deswegen muss man gar keine problematischen Familien haben. Oft mit Ausschlusserfahrung zu tun. Nicht nur in der Familie, sondern auch in der Peergroup besonders. Peergroups können ja hart und grausam sein. Ne? Zwei spielen und den dritten, nee, mit dir will ich nicht, du hast die falschen Autos oder die falsche Puppe oder was auch immer. Und diese Koalition, die sind nicht in der Regel nicht stabil. Die wechseln. Und Ausschluss ist kein bewusster Ausschluss, sondern das subjektive Gefühl von Ausschluss.
Also
Verstehst du,
nicht
was ich meine?
dazugehören, ja, absolut. Ich kann mir da total anschlussfähig. Ich habe gleich ganz, ganz viele Bilder im Kopf gehabt, als du erzählt hast, weil, also einmal aus der eigenen Perspektive, ich kenne das auch aus Jugend und auch Kindheit, diese Dreierfreundschaften, ne, gerade so unter Mädchen. Und das hat auch immer gewechselt, ne? Also, und das ging ja nicht, also das Ziel war nicht, jemanden auszuschließen, sondern es ging ja eher nach Präferenzen. Also mit wem teile ich gerade mehr? Also wer ist mir gerade näher oder so? Aber das führt dann dazu, dass die dritte im Bunde am Rande ist. Also die ist eben dann nicht in dieser zweier engeren Verbindung gerade drin. Und dann passiert das, was du, glaube ich, als mit Grundangst meinst. Also dass man irgendwie ausgeschlossen wird. Das ist ja eine Grundangst von Menschen, nicht dazuzugehören. Das dient ja unserem Überleben, wenn wir Teil der Gruppe sind. Ganz alleine können wir nicht überleben. Wir brauchen die Gruppe. Und dieses Gefühl, was dann entsteht, habe ich mir immer erklärt, als so eine Grundexistenzangst, nicht dazuzugehören. Ja, eben nicht Teil davon zu sein, und weil das eigentlich unser Überleben absichert. Unser soziales auf jeden Fall, unser existenzielles ja tatsächlich jetzt nicht mehr unbedingt. Aber soziales Überleben ist ja im Anschluss an Menschen.
Genau, ne? Wenn man in der sozusagen, wenn wir mal so zurückgehen zu den berühmten Sammlern und Jägern, ne? Wenn man da aus der Gruppe ausgeschlossen wird, ist man zum Tode verurteilt. Das ist ein Todesurteil. Alleine kann man im Urwald nicht überleben oder wo auch immer. Und das ist das eine, von der Gruppe ausgeschlossen zu werden. Und das andere ist natürlich, wir sind Bindungswesen. Wir brauchen auch den Kontakt. Aber sozusagen die Grundangst nochmal zurück, glaube ich, ist dieses Gefühl, das subjektive Gefühl, das ist auch nochmal schön beschrieben, von ich werde ausgeschlossen. Man hat eher das Gefühl, ich werde aktiv ausgeschlossen, was aber nicht stimmt. Und nicht stimmen muss. Wenn die beiden Mädchen, von denen du sprichst, zusammenspielen, dann sagen die nicht, ob die wollen wir nicht. Dann ist das, ja, wir haben eine Präferenz, welche auch immer. Und dann hat man aber subjektiv das Gefühl, die haben mich aktiv ausgeschlossen, aber ist dieses Ausgeschlossenheitsgefühl. Und die Grund, ich glaube, von dieser Grundangst, wenn wir die mal akzeptieren, dass es so ein Grundgefühl von sich ausgeschlossen fühlen gibt, dann hat das natürlich relationell große Auswirkungen, gerade für uns als Beraterin, als Berater.
Das klingt für mich, dass das so eine anthropologische Konstante auch ist. Ist das damit auch gemeint, die Grundangst? Auch als Überlebensangst, ja, ne? Also ich muss ja dann durch Angst, kann ja eine Antriebsfeder sein, wieder anschlussfähig zu sein.
Ja, genau. Da würde ich gut mitgehen.
Aber auch, ich habe auch gedacht, wenn ich das noch kurz sagen darf, Harald, dieses subjektive Gefühl von ausgeschlossen sein. Ich habe gerade eine Szene aus meiner Kindheit im Kopf. Ich hatte einen besten Freund, das war ein Bruderpaar, einen besten Freund und sein älterer Bruder. Und wir haben sehr viel zusammen gespielt. Und ich erinnere mich an eine Szene. Ich muss so, das war das alte Haus in Westerstede noch, wer es kennt, so 6, 7 Jahre alt gewesen sein. Und Olli und ich in dieser Dreierkonstellation hatten uns in dem Spiel entschieden, Alexander auszuschließen und ihn auch ein wenig zu ärgern. Und irgendwann drehte sich das aber, ja. Irgendwann stürzte Olli auf mich und Alexander und sagte, du hörst jetzt auf, mich zu ärgern. Und Oliver sagte auch, du hörst auf, meinen Bruder zu ärgern. Und dann gingen die beiden von mir runter und ich wusste noch, wie ich in einem unglaublichen Zorn auf Oliver losstürzte, ja, und auf ihn drauf und ihn verprügeln wollte, weil ich weiß gar nicht, was das war, ob das Gefühl von Verrat war, dem ich mich jetzt zur
Ja.
Wehr setzen wollte.
Also ich glaube, Sicherheit fühlt man eher in der Zweierbeziehung und in der Dreierbeziehung weiß man immer nicht so genau, also wo bin ich jetzt gerade? Und ich habe das gerade, als ich dir zugehört habe, habe ich gedacht, das könnte ja sein, dass du gedacht hast, damit bist du irgendwie sicherer, wenn du dich mit einem irgendwie verbrüderst und da ganz eng rangehst und dann bist du irgendwie auf jeden Fall drin und angebunden, aber du hast unterschätzt, dass er eine enge Bindung zu seinem Bruder hat. Und dass die vielleicht stärker war.
Aha.
Und also was heißt es denn dann für dieses beraterische Setting, für die Triade in der Beratung? Also, du hast ja gerade schon so ein bisschen hingeleitet, Harald, in diese Richtung von, das tragen wir in uns und das passiert uns auch vielleicht unbewusst in Beratungssettings. Also, dass man sich auf die Seite von also von einer Person oder einer Partei schlägt, also im Dreieckskontrakt zum Beispiel, sich, was weiß ich, eher mit der Leitung identifiziert und da näher dran ist.
Ja, du hast ja schon guten Tritt in die Richtung gemacht, ne? Das Thema Verbrüderung. Ne? Das ist ja das, wenn man aus der Triade sozusagen emotional rausfällt und sich mit einer Seite zusammenschließt in einer Zweierbeziehung, findet man mehr Unterstützung. Und ich glaube, unser Job ist ja interessant, aber mit vielen Haken und Ösen versehen, wenn man sich das mal genau anguckt, gerade auch als Selbstständige oder als Selbstständiger. Man denkt ja, man ist relativ frei. Ne? Ich kann meinen Alltag gestalten und. Aber im Grunde genommen sind wir ja hochgradig abhängig von unseren Aufträgen und von der Zustimmung, gerade von der Zustimmung von, ich sage mal, auch von dem Applaus unserer Kunden, also im übertragenen Sinne, dass wir weiterempfohlen werden. Und ich glaube, unser Job ist im Grunde genommen ein sehr einsamer. Und wenn wir mal uns das genau angucken, nämlich ein einsamer, uns weder mit der einen Seite zu verbünden, noch mit der anderen Seite zu verbünden, sondern sozusagen mehr oder weniger in einem fließenden Dreieck zu bleiben oder dazwischen zu bleiben oder zu oszillieren, wie man so schön sagt. Nee, wenn ich auf die triadische Grundangst komme, glaube ich, ne, das ist, danke nochmal dass du den Begriff nochmal aufgenommen hast. Da entsteht, glaube ich, leicht diese Tendenz, uns mit der einen Seite aus Sicherheitsgründen zu verbünden. Und die Erfahrung ist einfach, dass in dieser Verbindung keine oder wenig Entwicklung für eine Nation oder auch für den Einzelnen möglich ist. Ich glaube, das ist die Tragik. Und wir vergessen dabei auch, wie es dem anderen geht. Ne? Titel und Busse sprechen von dem ausgeschlossenen Dritten. Es gibt immer in diesen Dramen einen ausgeschlossenen Dritten. Ne? Wenn ich mit dem Team arbeite, ist es die Leitung. Was vergisst man denn manchmal? Wie geht es dir eigentlich? Oder wenn ich mit der Leitung arbeite, dann ist sein Team ausgeschlossen oder seine Kollegen ausgeschlossen. Ob die es spüren oder nicht spüren, ich glaube, es passiert einfach. Also immer dieser, und ich glaube, dieser Ausschluss, dieser subjektiv erlebte Ausschluss, ist ja kein realer Ausschluss, es ist ein subjektiv erlebter. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Der hat Folgen, die man nicht immer abschätzen kann.
Aber meinst du wirklich, dass das immer nur subjektiv ist? Ich kann mir vorstellen, je nachdem, wie weit das geht, also ist es nicht auch möglich, dass sowas tatsächlich dann dazu führt, dass sich Supervisoren oder auch Berater in anderen Kontexten also wirklich tatsächlich verbünden? Also dass sie wie heißt das in der Schifffahrt, so eine
Meuterei.
Ja, Meuterei anzetteln, genau. Ne? Also so, dass die sich so identifizieren mit der Leitungsrolle selber und dann sozusagen mit der Leitung in Konkurrenz gehen. Also sowas habe ich schon gehört. Ich kann mir auch vorstellen, dass das passiert. Oder umgekehrt, auch sich mit der Leitung total verbünden gegen das böse Team, was das da macht. Und dann, und was ich jetzt von dir verstanden habe, Harald, ist, dass du sagst ja, da ist dann keine Entwicklung mehr möglich. Und das würde ich auch sehen, weil dann passiert ja das, was wir eigentlich tun sollen, diese Vermittlerrolle, die wir haben, ne, als Gäste, ne, dass wir unterstützen, also eigentlich nicht den Konflikt eskalieren wollen, sondern wir wollen ja helfen, dass sich Menschen wieder hören können und wieder verstehen können und dass eine Lösung möglich wird. Und das geht dann nicht mehr.
Ne, vor allem auch nicht nur auf den Menschen bezogen, sondern auch auf die Organisation bezogen. Ne, wir sind ja nicht nur, wir sind für die Menschen zuständig, weil wir die konkret vor uns sehen. Aber im Grunde genommen geht es ja darum, die Organisation in ihren Möglichkeiten ein Stück weiterzuentwickeln oder neue Perspektiven aufzuzeigen. So, jetzt hattest du so eine schöne Frage. Also mit der Meuterei, genau. Ja, man kriegt ich glaube, wenn man ehrlich ist, man kriegt als Beraterin, als Berater in Organisationen immer Bündnisangebote. Und das ist ja auch erstmal in Ordnung, das ist ja nichts Böses. Das gibt natürlich auch bei dem Klientel so, ne, was wir vorhin so rausgearbeitet haben, so Dazugehörigkeitsgefühle. Und ist der jetzt für mich da oder ist die für mich da? Gar keine Frage. Bloß die Kunst ist vielleicht, und deswegen komme ich auf die triadische Grundangst, sich da nicht so sehr drauf einzulassen, sondern zu gucken, schaffe ich es emotional, obwohl dieses Bündnisangebot da ist und obwohl, und das ist ja die Tragik vielleicht, obwohl ich auch spüre, die sind auch in der Not. Ne? Die sind auch in der Not. Also wir müssen ja jetzt die ganzen Nöte nicht aufführen, aber ne, die Verdichtung der Arbeit und keine ausreichenden, naja, wissen wir alles. Ne? Man spürt die Not und rückt in der Not natürlich auch zum Klientel im Sinne von, Mensch, ich kann euch gut verstehen. Ist ja wirklich eine schwierige Situation. Und das ist auch in Ordnung. Das ist auch in Ordnung. Aber dennoch muss ich gucken, dass ich die andere Seite sozusagen nicht zum Gegner mache.
Ist das dann sowas wie Allparteilichkeit, was du eigentlich meinst? Oder ist es noch anders, ne?
Ja, ich würde sagen, Allparteilichkeit ist mehr so auf der Oberfläche. Ich bin ja auch Mediator. Ich glaube, deswegen geht es mir um die innere Triade. Ich glaube, ich erzähle mal ein Beispiel vielleicht, dass ich lerne am besten eigentlich so über Schlüsselerlebnisse. Darf ich das erzählen?
Bitte. Auf jeden Fall.
Ich habe mal in einer Klinik mit den Assistenzärzten Supervision gemacht. Das haben die selbst angeleiert. Das läuft da relativ autonom. Das kann man bei der Fortbildungsabteilung, kann man Supervision beantragen. Das wird aus den Fortbildungstöpfen bezahlt. Gar kein Problem. Und die sagten mir gleich zu Anfang, Mensch, Herr Pühl, wir haben eine ganz schlimme Leiterin, die kommt von einem, die ist neu, die kommt von einer Universität, die ist sehr naturwissenschaftlich orientiert. Wir sind aber sehr beziehungsorientiert, weil wir arbeiten mit Schlaganfallspatienten und da geht es natürlich um medizinische Versorgung, aber sehr stark um Beziehungsarbeit, so nach der Frage, ne, wenn der Mensch nachher pflegebedürftig ist, was sagt die Partnerin, was sagt der Partner? Können die Pflege übernehmen oder was ne, da passiert auf der Beziehungsebene eine ganze Menge und das ist ein wichtiges Thema für uns. So, naja, es gibt aber den Dreieckskontrakt, also auch einen Dreieckskontrakt, der ist für mich wichtig. Ich würde gerne auch mit der Chefärztin sprechen. Dann gab es ein Aufrauen in der Gruppe und das hatte bei mir interessanterweise zur Folge, dass ich es geschafft habe, dass wir in 10 Sitzungen vereinbart, dass ich in 10 Sitzungen es geschafft habe, mit der Chefärztin keinen Kontakt herzustellen. Dann bin ich, das sah dann so aus, dann bin ich zur Fortbildungsabteilung gegangen, sagen Sie, können Sie mir mal einen Kontakt mit der Chefärztin herstellen? Nee, Herr Pühl, das geht nicht, die ist auf einer 2-wöchigen Fortbildung. Oh Gott, dachte ich, habe ich Glück gehabt. Die Sitzung drauf danach, oh Harald, heute ist ein schlechter Tag, du bist so müde und dann so ein schwieriges Gespräch, geh erstmal nach Hause, ruh dich aus. Und so ging das die ganzen 10 Sitzungen. Und das Spannende dabei, glaube ich, ist so, deswegen komme ich auf die innere Triade. Ich hatte das Gefühl, wenn ich zu der Chefärztin gehe, ich verrate dieses Team.
Ja.
Und das macht mir Schuldgefühle. Und das ist für mich ein wichtiger Indikator inzwischen. Verrats- und Schuldgefühle sind ein Indikator, glaube ich, dafür, dass ich in einem negativen Bündnis bin. In einem Bündnis im Sinne von wir beiden gegen jemand. Das ist für mich ein ganz wichtiger Indikator geworden. Und deswegen dieses Beispiel, für die ich die Ärzte und auch der Chefärztin sehr dankbar bin. Das hat mich nachhaltig, ja, wie ihr merkt, beeindruckt und habe ich viel daraus gelernt.
Aber ist es dann gelungen? Bist du dann mit ihr noch in Kontakt gekommen, mit der Leitung?
Ja, nach der 10. Sitzung, dann, als es zu Ende war, habe ich es dann geschafft. Dann brauchte ich das Team ja auch nicht mehr zu verraten. In
Ah.
dem Sinne, war ich ja schuldfrei. Schon spannend. Und dann habe ich die auch kennengelernt und konnte auch verstehen, was die Kolleginnen und Kollegen meinte. Sie war wirklich knochenhart und hatte gesagt, Herr Pühl, Sie werden ja verstehen, die sind alle nicht geeignet für den Job. Ich habe alle Assistenzärzte haben ja erstmal Zeitverträge. Ich habe alle Verträge nicht verlängert. Das ist ja das eine. Und das trotzdem hätte mich das ja nicht abgehalten, mit der ein vernünftiges Gespräch über Supervision zu führen. Ich muss ja nicht in die Verurteilung mit einsteigen. Ich muss sie nicht lieben, aber ich muss sie auch nicht verurteilen. Innere Triade hieße, das wäre jetzt so mein Credo, mit der unter Fachleuten ein Gespräch zu führen. Ich als Experte für Beratung, sie als Experte für die Versorgung von Patienten.
Aha, da fällt mir gerade im Krankenhausbereich ein, also das mir immer auffällt, auch wenn man mit Kinder- und Jugendpsychiatrien arbeitet, das ist ja manchmal so ein bisschen undurchsichtig, wer ist da eigentlich mein Dreieck als Ansprechpartner, Partnerin, ja? Oftmals ist das ja so, dass also Pflegedienstteam, therapeutisches Team, die arbeiten zusammen, ja? Dann sind da manchmal die direkten Leitungen dabei, Pflegedienstleitung, Leitung, therapeutisches Team. Es wird aber kontraktiert über die Weiterbildungsstelle der Klinik. Das ist aber eigentlich gar nicht das Dreieck, sondern das Dreieck wäre eigentlich, verbessert mich gerne, Chefarzt und Abteilungsleiter Pflegedienst, mit denen man in den, also fast ein Viereck sogar.
Ja, die würde ich vielleicht auch zusammennehmen, ausnahmsweise Chefarzt und Verwaltungsleiter, weil die haben sich ja den Job geteilt, ne? Aber du hast recht, ne? Man ist es wirklich mühsam, das Dreieck zu finden. Aber das entbehrt nicht meiner Mühe, mich nicht zu verbünden. Aber die Verbündnisse geschehen dann sehr viel leichter.
Ich bin total anschlussfähig. Ich habe gerade genau an diese Angebote, also das kennt ihr wahrscheinlich oder unsere Zuhörenden. Ich arbeite mit einem Team und Thema ist Leitung. Und ich habe jetzt 5 Sitzungen lang empathisch verstanden, ja, und mir denke, so, das ist jetzt auch, ich habe das jetzt verstanden, auch emotional, kann die Not spüren und mache dann den Vorschlag, ne, wenn wir den Konflikt jetzt klären wollen, muss die andere Partei irgendwie mit eingebunden werden, ja, und dann dieses. Das ist unser sicherer Ort hier, auf keinen Fall. Ist für mich auch ein sicherer Indikator dafür, dass da vielleicht auch dann in dem Moment gar nicht mehr bei mir, aber die triadische Grundangst beim Team aktiv wird, indem sie die Leitung möglicherweise draußen lassen möchte.
Ja, aber das ist doch genau eigentlich der Grund, warum es so wichtig ist, von Anfang an zu kontraktieren, dass bei Bedarf die Leitung hinzugenommen werden kann. Also warum es ein Kontraktgespräch braucht, auch mit Leitung. Also das ist ja genau das, worüber wir jetzt auch sprechen. Und ich finde total spannend in deinem Beispiel, Harald, was wäre denn gewesen, wenn es vorher gelungen wäre, wissen wir nicht, können wir nur spekulieren, ne? Aber diese Leitung hinzuzuziehen, hätte man das abwenden können, dass die Verträge alle auslaufen? Wahrscheinlich nicht so, ne? Aber so ist ja die Angst, die die hatten, die hat sich ja erfüllt. Es ist ja genau das passiert, was die Supervisanten gesagt haben.
Ja, das ist natürlich Spekulation. Ich
Ja.
glaube auch nicht, dass da jetzt grundlegend was sich wahrscheinlich verändert hätte. Was sich vielleicht verändert, wenn wir mal positiv versuchen zu denken, dieser Graben zwischen Ärzten und der Chefärztin, der war ja riesig. Und von beiden Seiten, wie wir in dem letzten Gespräch gemerkt haben. Vielleicht wäre der Graben emotional nicht ganz so tief gewesen.
Frage an euch beide, wie macht ihr das denn in der Kontraktierung? Du hast gerade gesagt, Tina, Leitung bei Bedarf hinzuziehen. Also ganz, ganz praktisch zu Beginn eines Prozesses. Wie ist euer Vorgehen da?
Also Kontraktgespräch mit Leitung und Team zusammen mache
Also
ich
Leitung ist dabei
beim
beim Team. Und
Kontraktgespräch.
welche Leitungsebene?
Das ist ein bisschen unterschiedlich je nach Organisationsstruktur. Meistens sind es dann die Teamleitungen, wenn die nicht also in der Supervision sowieso dabei sind. Und manchmal sind es dann auch, ist das so ein Paar zwischen Teamleitung und Bereichsleitung oder, ne? Also je nachdem, wie viele Führungsebenen es da auch gibt, ne? Es ist ja ganz unterschiedlich, wer da Auftraggeber sind.
Aha, also wenn du jetzt beispielsweise, es wäre ja klassisch stationäre Jugendhilfe zum Beispiel, Teamleitung, Gruppenleitung sind häufig dabei in der Supervision und Bereichsleitung ist ja häufig auch die Auftraggebende.
Genau.
Aha.
Also das ist, also ich habe in einer Stadt, also meiner Ja, in einer Kommune es so gehabt, dass im allerersten Gespräch es wirklich eine ganz große Runde war, wo dann wirklich, und das ist bei denen schon etabliert, das ist schon vorinstalliert, also so machen die das immer, wenn Supervisionen beauftragt werden, da ist dann das ganze Team dabei und die müssen nicht teilnehmen, es kristallisiert sich dann aus dem gesamten Team eine Gruppe heraus, die dann regelmäßig Supervisionen macht, also es gibt keine Verpflichtung, keine Auflage. Aber wenn die dann sagen, wir machen es, dann ist die Verpflichtung sozusagen darüber gegeben. Also die gehen den Kontrakt ein. Bei dem Kontraktgespräch, bei dem allerersten, wo die große Runde dabei ist, da ist dann auch immer der Teamleiter dabei oder die Teamleiterin und die Person, die es am Ende bezahlt. Also die dann sagt, so das geht jetzt hier in Richtung, wer auch immer da für die Leistungsausschüttung zuständig ist. Und mit der Person, die das macht, die dann den Vertrag unterzeichnet und die dann sagt, ja, okay, wird bezahlt, mit der habe ich hinterher nichts mehr großartig zu tun, aber mit dem Teamleiter des Teams schon.
Aha.
Und dann wird eben auch geguckt, ist der jetzt dabei oder nicht dabei? Was sind denn die Themen? Was sind die Themen aus Sicht der Organisation? Was sind die Themen aus Sicht derjenigen, die hauptsächlich die Personen sind, die an der Supervision dann teilnehmen? Und wenn, also in dem Fall, was ich jetzt konkret im Kopf habe, war es dann so, dass als die Teamthemen vordergründig waren, da war er dabei, der Teamleiter. Und irgendwann war klar, wir sind jetzt auf einem Weg, wo es in Richtung eigentlich besprechen wir Fälle geht. Ne? Und dann haben die miteinander in dem Folgejahr haben wir neu zusammengesessen und neu geguckt, wie geht's jetzt weiter, müssen wir den Kontrakt verändern. Und da haben die beschlossen, dass es jetzt eigentlich gut ist, so wie es ist, und dass doch jetzt eigentlich es reicht, wenn wir ihn bei Bedarf dazu holen. Und dann haben wir das vereinbart, dann haben wir das kontraktiert.
Aha, okay. So. Harald, wie machst du das?
Kinder, das ist eine schöne Szene, die du schilderst, die mich ein bisschen an die Szene, die du zu Anfang geschildert hast. Du dazwischen, zwischen deinen beiden Brüdern.
Ja, und stimmt.
So ungefähr ist die Szene ja auch. Ne? Du als Beraterin dazwischen, auf der einen Seite das Team, auf der anderen Seite die Leitungsebene. Und du sitzt da und du sitzt dazwischen.
Ja,
so.
Genau so, also, man ist dazwischen. Ja, das stimmt.
Und was, wie du das da gefühlt hast. Ja, aber ne, wenn man das auf die Organisation übertragen, wie wichtig auch. Ne? Und wie einsam, da sind wir nochmal bei der, ich weiß nicht, wie du dich gefühlt hast, aber ich könnte mir vorstellen, ne, da sitzt man erstmal auch ein bisschen isoliert dazwischen und hat dann natürlich keinen Rückhalt erstmal.
Ja, und guck, und das ist interessant. Ich glaube eben aufgrund meiner Geschichte auch so, wie ich eingestiegen bin, ich finde diesen Zwischenraum mittlerweile überhaupt nicht mehr so einsam, sondern ich finde den eigentlich total gut. Also ich fühle mich da relativ wohl. Ich finde den, also es ist ja nicht so, dass ich als Supervisorin einsam bin, weil ne, ich tausche mich ja mit Kollegen aus. Ne, also auf der Ebene bin ich ja nicht einsam. Und in der Situation habe ich für mich völlig klar, hier geht's nicht um mich und um meine Gefühle, sondern es geht hier um diese Organisation, die Themen, die Teams haben, das Thema, was Leitung vielleicht auch noch hat. Und meine Position ist eine andere. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin nur Gast und ich bin nie drin. Sondern ich stehe immer auf der Schwelle. So ein bisschen, also mir fällt immer dieser Begriff der Liminalität ein. Ich weiß nicht, kennst du den? Dieses Limen, immer dazwischen, auf der Türschwelle stehen, nicht ganz drin, nicht ganz draußen. Und ich finde diese Position für Supervision eigentlich super. Und ich fühle mich da sehr wohl.
Also das ist deine Position geworden
tatsächlich. Das ist meine
Position
geworden, ja.
Genau. Können wir nochmal verlinken, ist von Elisabeth Rohr der Begriff, glaube ich.
Ne? Nee, der Begriff, den hat sie aufgegriffen, aber der kommt tatsächlich eher von Viktor Turner und Arnold van Gennep. Das sind Ethnologen, Ethnographen, die haben den in Bezug auf ihre ethnografische Forschung etabliert, genau. Und der ist, es ist noch ein bisschen komplizierter, ne? Aber es beschreibt im Grunde diesen Zwischenzustand.
Okay. Harald, wenn du für unsere Zuhörer noch einmal sagen magst, wie du die Kontraktierungsphase angehst und was du dort tust. Vielleicht auch, wo es, das wäre jetzt sehr interessant, du bist ja schon lange im Geschäft, was sich im Laufe der Jahre verändert hat.
Mit den vier Jahrzehnten hattest du recht. Wir haben vor 40 Jahren die Triangel gegründet. Die heißt ja auch Triangel, weil es um Triangulierung geht.
Ach so, jetzt, ja.
Unser Grundkonzept auch. Wir hatten damals sehr viel in der Jugendhilfe gemacht. Und dabei festgestellt, wie viele Bündnisse stattfinden, die Erzieher oder Erzieherinnen mit den Jugendlichen oder mit den Kindern gegen die Eltern. Das war so ein Grundmodell und das hat wenig Erfolg gehabt. Gut, und damals, als ich anfing, haben wir begeistert uns mit den Teams verbündet und fanden uns richtig revolutionär in unserer revolutionären Kraft. Gegen die Leitung.
Gegen das Autoritäre.
Ja, die Leitungen haben auch viel Futter gegeben. dass man sie auch wirklich inkompetent und schlecht finden konnte. Also das hat sich sehr verändert, muss ich wirklich sagen. Leitungskräfte sind inzwischen sehr viel kompatibler, kommunikativer, zugänglicher. Da gibt es einen großen Kulturwandel, das muss man wirklich sagen. Also ich habe es damals Subversion genannt. Ja, ich versuche es genauso wie Ihnen, ne? Also versuchen möglichst von Anfang an, manchmal nicht in der ersten Sitzung, das gelingt nicht immer, weil es den Teams Angst macht oder weil man erstmal Kontakt kriegen muss. So im Laufe der ersten drei Sitzungen sage ich, jetzt würde ich aber gerne mal Ihre Leitung kennenlernen. Und dann mache ich mit denen ein Gespräch. Inzwischen haben wir ja Zoom. Das geht ja dadurch sehr viel einfacher auch. Einfach um die kennenzulernen, zu fragen, was habt ihr für Anliegen, was haben Sie für Anliegen und wie geht es mir? Und wenn was ist, lassen Sie uns kurz schließen. Und das läuft sehr viel flüssiger jetzt. Das hat sich wirklich historisch verändert, finde ich. Wenn ich nochmal zurückgehen darf, gibt es aber immer noch, dass Teams, wo sie sagen, bloß nicht mit der Leitung, das ist doch hier unser Raum. Dagegen kämpfe ich schon seit fast 40 Jahren, das Team als geschlossenes Subsystem. Ne, das Team ist keine Gruppe. Das Team ist ein Teil einer Organisation. Und das, was im Team passiert, muss auch in die Organisation strahlen. Sonst wäre es ja Quatsch. Sonst brauche ich keine Teamsupervision machen. Sonst wird es therapeutisch eng. Also, ne, das Team als geschützter Raum ist eine Illusion und darf auch nicht so sein. Was natürlich nicht heißt, dass man über persönliche Dinge jetzt mit der Leitung ins Gespräch kommt, aber über strukturelle Dinge immer. Und die müssen auch kommuniziert werden. Sonst verändert sich ja nichts. Sonst schotte ich das. Und das passiert leicht. Das passiert leicht. Und das war in der Anfangszeit ganz stark. Als ich anfing, waren die meisten Supervisoren waren Therapeuten. Und die haben das therapeutische Setting verständlicherweise auf die Teams übertragen und die Teams als geschlossenen Raum verstanden, in dem wirklich dann, ne, der ein geschützter Raum ist, wie sie es nannten. Und auch das Angebot gemacht haben, ne, das ist ein geschützter Raum. Das kann man gar nicht machen. Ne, selbst wenn man das sagt, ein Team ist nie geschützt. Die sprechen immer über die Dinge. Das geht gar nicht anders.
Darf ich da kurz
Also,
eine Zwischenfrage stellen, Harald? Du hast ja gerade erwähnt, Offenheit in der Struktur und Verschwiegenheit im Persönlichen. Also verstehe ich das richtig, dass ich dann auch als Berater, Beraterin, wenn ich die Verschwiegenheitsvereinbarung mit den Teams bespreche, auch offensiv sage, was hier persönlich ist, das bleibt bei mir. Wenn mir strukturelle Dinge auffallen, sind das Dinge, die ich auch an die nächsthöhere hierarchische Ebene weitergeben kann, auch ohne Ihre Zustimmung?
Nein, ich mache es mit der Zustimmung. Mir ist die Transparenz ganz wichtig. Schon mit der Zustimmung, weil Organisationen haben ja leicht so was Paranoides und hören überall das Gras wachsen. Schon, ne, ich sage schon, Transparenz ist mir wichtig, dann würde ich das vorher mit ihm besprechen, was ich sozusagen kommuniziere. Andersrum ist es manchmal schwieriger. Wenn ich mit der Leitung bin, die erzählen mir manchmal aus dem Nähkästchen, was ich gar nicht alles hören möchte. Und wie transportiere ich das ans Team zurück? Da muss man oft ein bisschen selektiv sein. Zu gucken, dass ich da keine persönlichen Dinge, eigentlich genau dasselbe, keine persönlichen Dinge rückkoppeln, wenn die mir jetzt hier, Mensch, haben Sie doch gesehen, die Frau Meier ist doch nun wirklich vollkommen inkompetent und ich weiß gar nicht, was damit ja machen sollen. Das würde ich natürlich der Frau Meier nicht erzählen, aber schon strukturelle Dinge, wo Veränderungen anstehen oder wo Schwierigkeiten sind. Das ist auch wichtig, das auch zu erfahren.
Okay, hast du da Erfahrung, also als Beispiel, kennst du, ich muss jetzt gerade an meine eigene Supervisionspraxis denken und so mache ich es auch. Und eigentlich erlebe ich da Teams in der Regel dann irgendwann auch, also sagt kaum, also ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal erlebt habe, dass ein Team gesagt hat, nee, wir wollen nicht, dass sie ihre Rückmeldung geben. So, ja? Hast du in deiner, hast du Teams kennengelernt, die sagen, ich möchte auch, wir wollen auf keinen Fall, dass Sie, Harald Pühl, unserer Leitung diese Dinge mitteilen, die Sie hier gesehen haben?
Inzwischen nicht mehr. Ich glaube, das hat auch mit der inneren Triade zu tun, wenn ich davon überzeugt bin. Und das bin ich. Dann trage ich auch nicht so eine Bugwelle von Vorbehalten vor mir her, die dann auch Resonanz finden im Sinne von, oh, was kann da alles passieren? Ich gehe da, glaube ich, ganz souverän mit um, sage, ich möchte mit denen sprechen und dann reagieren die auch ganz entspannt. Was mir da jetzt einfällt, ist, Supervisoren haben manchmal Schwierigkeiten, ihre Arbeit offenzulegen, auch im Kollegenkreis. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade anschlussfähig ist, aber es fällt mir gerade ein,
Probieren wir es.
wir sind ja hier im lockeren Austausch.
Ja,
Und das
genau.
finde ich toll mit euch, dass man so frei von der Leber weg sagen kann, was einem gerade so einfällt. Und ich hoffe, die Zuschauerin oder Zuhörerin vielmehr und Zuhörer können da gut mitgehen. Aber meistens ist ja Lebendigkeit eine Triebfeder. Ich habe in Organisationen angeregt, oder wir regen es immer noch an, dass sich die Beraterinnen, die in der Organisation sind, oft sind es ja mehrere, gerade in der Jugendhilfe sind drei, vier, fünf Beraterinnen tätig, sich einmal im Jahr mit der Leitung, also mit dem pädagogischen Leiter und dem Verwaltungsleiter mal zusammensetzen und mal austauschen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich selbst interner Berater. Die Teams hatten da gar keine Schwierigkeiten mit, aber die Kollegen. Oh Gott, was erzähle ich denn da? Wie ist denn das? Und die Szene ist ja spannend. Ich habe ja vorhin von der Einsamkeit gesprochen. Mit einmal spürt man, ich bin nicht der King vom Ganzen, vom Team, sondern da gibt es ja viele. Ich bin ja ein Teil von einem größeren Beratungsverband. Und dann entsteht natürlich sowas wie latente Konkurrenz. Was macht die? Was macht der? Was kann ich sagen? Was ich mache? Dann ist ja auch ein Stück Rechtfertigung oder Offenlegung der eigenen Arbeit nötig. Also das finde ich eher spannend. Die großen Vorbehalte kamen von den Beraterinnen und Beratern.
Das ist ja total spannend. Also das würde
Hätte ich auch
ja,
gedacht.
da würde ich direkt vermuten, wahrscheinlich auch nicht gerechtfertigt, weiß ich nicht, aber ich würde direkt vermuten, was haben die zu verbergen? Also dann kann das, was die machen, ja, ne, dann kann das ja so super alles gar nicht sein, wenn man nicht darüber reden kann. Dann gibt es ja irgendwas, was es zu verstecken lohnt. Also dann, was ist das, eine Unsicherheit oder ist das auch so eine Ausschlussangst, dass sie glauben, dass sie etwas sagen, was dann dazu führt, dass sie nicht mehr Teil der Community sind? Also ich denke jetzt wieder in dieser Triade und in dieser triadischen Grundangst. Also was passiert denn, wenn man drüber redet?
Ich musste auch dran denken, also ich spüre dann vielleicht auch selbst die Angst, wie schwierig es ist, mit Leitung zu sprechen, wenn ich hierarchisch drunter bin, sozusagen, ja. Das bin ich in der Organisation ja rein theoretisch als Supervisor nicht, aber hierarchisch im Sinne, dass die Leitung sagen kann, nett, was Sie mir hier erzählt haben.
Und du hast deinen autonomen Posten verloren
Also,
in dem Moment, wo du dann
ja.
einer von vielen bist und dann vielleicht auch noch als interner Berater angestellt. Dann bist du ja nicht mehr in dieser komfortablen Position, die ich eben beschrieben habe, die ich so gut finde. Ne, dieses, ich bin zu Gast und bin in dieser liminalen Phase nicht drin, nicht draußen. Auf einmal bist du drin und dann gelten andere Regeln.
Ich kenne aber diese Angst, wenn ich an meiner Supervisionsanfänge zurückdenke, kenne ich diese Angst vor dem Gespräch mit der Leitung, was, glaube ich, auch damit zu tun hatte mit so einer Inkompetenzscham vielleicht auch.
Ja,
Ne? Also
genau.
im Sinne
Ja.
von, ich muss in die Rolle kommen
Ich
und
glaube,
das
dass das da
tun.
drin
Ja.
ist, ja.
Ja.
Kann ich mir auch vorstellen. Dass andere das dann sehen könnten, ne? Also Scham ist ja immer, wer was sieht oder über mich sieht oder über mich erfährt.
Ja.
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 Ja, die Kompetenzillusion schmilzt ein bisschen dahin, ne?
Ja, schon
Genau,
gedacht,
ja.
ja. Schönes,
Aber
schönes, schöner Begriff Kompetenzillusion. Finde ich super, muss ich mir aufschreiben.
ich glaube, ich weiß nicht, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Wir waren ja bei dem Team als geschlossenes System. Und ich spekuliere jetzt mal, es könnte ja sein, wenn die Beraterinnen und Berater jetzt zusammensitzen, könnte ja auch sowas entstehen wie Verratsgefühle. Wenn ich jetzt ja bin und dann, auch wenn ich über strukturelle Dinge erzähle, ich erzähle ja über mein Team was. Und strukturelle Dinge sind ja auch eine Aussage. Ob sich da nicht vielleicht sogar latent Verratsgefühle einstellen. Weiß ich nicht, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber kommt mir so.
Ja, und liege ich richtig? Also ich habe ja eine subjektive fachliche Bewertung, Diagnose, wie auch immer ich das jetzt nennen mag, in dieser Arbeit mit diesem Team über dieses Team gewonnen und über die Dinge, die sie mir erzählt haben.
Und über die Strukturen
Und über
darüber,
die
ja. Ja.
Strukturen. Und da präsentiere ich jetzt einen Ausschnitt von dieser Leitung und die guckt mich vielleicht mit großen Augen an und sagt, wie kommen Sie denn da drauf?
Ich habe diese Gespräche eher solidarisch erlebt. Und zwar, ich glaube, da muss man gucken, auch, dass man das nicht als Einbahnstraße sieht. Ich bin nicht da, um mich zu rechtfertigen, sondern mir ist wichtig, von der Nation zu erfahren, was beschäftigt sie gerade. Und das ist auch wichtig für meine Arbeit in den Teams. Also ich kann mich an ein Beispiel erinnern, da war die Leitung sehr entlastet, dass man sagen konnte, Mensch, bei uns sieht so und so aus. Wir werden im nächsten Jahr Veränderungen vornehmen, weil die Finanzierung hat sich verändert. Wir werden gar nicht alle Verträge halten können. Und wenn ich dann im Team bin und da werden Verträge nicht verlängert, dann weiß ich, aha, das Team ist nicht, die Leitung, Entschuldigung, ist nicht böse und hinterhältig, sondern sie steckt einfach, das sind ja meistens Vereine, die gucken müssen, dass sie keine Schulden machen. Die sind in einer schwierigen Situation. Das macht ein ganz anderes Standing. Oder ich kann mich an eine Situation erinnern, da gab es Strukturthemen, da haben die Berater aus allen Teams gesagt, schwierige Situation mit der Verlängerung von Zeitverträgen. Welchen Stress das in den Teams macht. Das ging um Betreuungsarbeit, wo ja gerade Kontinuität ein wichtiger Punkt ist. Die Leitung war etwas überrascht und konsterniert, weil deren Konzept war eigentlich auch Beziehungskontinuität und dann kriegten die mit, was da für Unruhen in den Teams entstanden. Und dann sagte der Verwaltungsleiter, der ja für das Geld zuständig ist, deswegen ist wichtig, dass der dabei ist, der macht die Verträge. Und dann, oh Gott, sagte der, da müssen wir mal gucken, dass wir ein anderes Konzept finden. Denn dann machen wir das in Zukunft so, dass die eigentlich Zeitverträge kriegen, die kriegen einen halben Vertrag. Nur noch und die andere Hälfte sozusagen nach Bedarf dazu. Dann bleiben wir aber auf der sicheren Seite und die Kolleginnen und Kollegen haben auch eine Sicherheit. Das fand ich, das war ein großer Schritt. Das hat eine große Entlastung in den Teams gebracht. Und die haben gespürt, die Leitung ist an unserem Wohlergehen interessiert. Also das waren so, da passieren manchmal auch strukturell spannende Dinge.
Ja, ich musste auch an Dinge denken. Also wenn es ganz harte Konflikte mit Leitung gibt, ja, bis hin zu, da gibt es Mitarbeitende, die wollen kündigen oder haben gekündigt. Wenn ich an den Punkt komme, der Konflikt ist so weit, das ist eigentlich kein Supervisionssetting mehr, sondern es müsste eigentlich eine Mediation passieren, um erstmal wieder zusammen arbeitsfähig zu werden. Ja, das sind auch manchmal, muss ich auch zurückdenken, weil ich Dinge, bei denen ich gedacht habe, das kommt nie wieder zusammen, bis entweder die eine Seite ganz weg ist oder die andere. Und dann bewegt sich ein Team doch auf einmal, ja, und sagt doch, okay, das probieren wir nochmal, ja. Und dann sagt vielleicht die Leitung auch, mit der es vorher gar nicht ging, okay, ich probiere das jetzt auch nochmal. Dann wird ja nicht immer alles wieder gut, ja, aber es ist trotzdem sozusagen Winnicott würde sagen, neuer Möglichkeitsraum, der entsteht, glaube ich, ne?
Ja, aber das bedeutet ja eigentlich, also dass ich bin auch nochmal bei dem, was du vorhin gesagt hast, Harald, man müsste ja dann über sich selber wissen, wie bin ich eigentlich in Triaden unterwegs? Also was sind meine triadischen Erfahrungen und meine Gefühle, also wie zeigte sich bei mir, du hast eben gesagt, bei dir sind das so Schuldgefühle oder Verratsverdacht oder so, dann kommt das so auf, dann kriegst du so einen Hinweis und ich habe die ganze Zeit überlegt, was ist es bei mir, was mir signalisiert, ich habe jetzt hier gerade so eine Situation, wo es darum geht, dass ich aufpasse. Ne, also mich nicht auf eine Seite zu schlagen. Also wenn so ein Gefühl von nicht dazugehören sozusagen auftaucht, das sind dann so Momente, die verleiten ja auch dazu, irgendwelche Bündnisse einzugehen. Also auch in deinem Beispiel in der Kindheit vorhin, Henning. Ne? Also so ein Gefühl von, jetzt bin ich hier irgendwie gefährdet und muss irgendwas für meine Sicherheit tun, dann sind wir ja bei uns und nicht mehr bei dem Team, nicht mehr bei der Leitung, nicht mehr bei der Organisation. Das sind die Momente, wo man aufpassen muss, habe ich jetzt verstanden, um das so nochmal für mich rundzukriegen, wo wir eigentlich merken sollten, jetzt wird bei uns was aktiviert, um dann nicht dieser Verführung nachzugeben, die an uns herangetragen wird.
Ich kann zustimmen. Ich habe das mit den Ausgeschlossenheitsgefühlen ja sehr hochgehängt und ich finde, durch das Buch ist es mir nochmal deutlich geworden, glaube ich, ein ganz zentrales Thema, gerade für nicht nur für Beratung. So vielleicht so ein bisschen anekdotisch, als ich das Buch geschrieben habe, das war ja über eine längere Phase, habe ich natürlich mit meiner Frau auch darüber diskutiert und wir haben dann mal geguckt, wo erleben wir so kleine Nadelstiche von Ausgeschlossenheitsgefühlen. Das sind ja nur Sekunden manchmal. Und da gab es bei ihr und auch bei mir, auch im Alter, eine ganze Menge so kleine Dinge, die veratmet man dann, die nimmt man gar nicht so wahr. Aber wenn man da mal genau hinguckt, war das ganz spannend, wie viel da an so Kleinigkeiten sich so auch im Alltag abzeichnet. Das fand ich hoch, das fand ich hochspannend.
Und das muss man ja eigentlich wissen, um dann in der Lage zu sein, eben nicht aus diesen alten Erlebnissen heraus zu reagieren in den professionellen Situationen, sondern dann das professionelle Ich aktivieren zu können und eben in dieser triadischen Situation, also mich so zu verhalten, dass es für die Supervisanten, für die Organisation hilfreich ist. Weil denen bringt es gar nichts, wenn ich mich auf eine Seite schlage.
Das bedeutet ja einmal biografische Selbstreflexion vor allem. Also wo habe ich das biografisch erlebt? Ich würde im Übrigen noch dem, also du hast gerade gesagt, Tina, bei dir ist ein wichtiger Marker das subjektive Gefühl des Ausgeschlossenseins. Mhm. Bei mir ist es das subjektive Gefühl des Verschmolzenseins. Dass wenn ich merke, ich habe so ein Gefühl, das Team will mich vereinnahmen und auffressen. Ich sage das immer ganz, ganz krass, dass ich merke, okay, ich muss mal jetzt einen Schritt zurücktreten und darüber nachdenken, halte ich das Dreieck noch? Und diese biografische Selbstreflexion, also es geht ja sehr früh los, ja. Ich habe gerade einen 3-jährigen Sohn, ja, der sehr gut da innen drin ist zu sagen, da bist du noch mein Freund, da bist du nicht mehr mein Freund.
Ich will Mama.
Jetzt will Mama, da will ich Papa. Und da merke ich auch, da zu spüren wäre ja erstmal wichtig. Also was löst das in mir aus, wenn mein 3-jähriges Kind sagt, heute soll Mama mich ins Bett bringen und du nicht? Mhm. So, und das sind ja Sachen, die verarbeitet werden müssen irgendwie, ja.
So. Das ist eine harte Droge, ne?
Ja.
Ich habe einen Enkel, der ist auch 3 und der Vater erzählt das auch, das Leid, wenn er ausgeschlossen wird.
Mhm. Mhm. Aber es geht ja in beide Richtungen. Ich hatte das bei meinem Sohn in dem Alter, dass er sehr, sehr eng an Papa dran war, also aus unserer Symbiose, Mutter-Kind-Symbiose auch raus wollte und in die Triangulierung mit seinem Vater mehr eintreten wollte und da musste ich halt zurücktreten. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich ihn aus der Kita abgeholt habe und er war im Außengelände, sah mich und schrie ganz laut, nein, oh Gott. Und ich saß dann und dachte, ja, oh Scheiße, ja. Okay, ja,
muss man aushalten. Das sind die Geschichten, die das Leben schreibt.
Boah, echt.
Nochmal, Henning, zu dir. Ich finde das, ich kann da gut zustimmen, wenn du sagst, ne, es braucht auch eine systematische Selbstreflexion über diese Dinge. Und es ist ja nicht nur Kinder und Familie. Wir haben ja auch festgestellt, das geht in der Peergroup weiter, im Studium, in der Ausbildung. Und das hört ja eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, nicht so richtig auf. Deswegen habe ich ja die Geschichte von mir und meiner Frau erzählt, wo man das immer noch so ein bisschen, wenn man aufmerksam ist, immer noch spürt. Das eine ist eine gute Selbstreflexion. Das andere, glaube ich, ganz wichtig, eine gute Peergroup zu haben als Beraterin, als Berater. Also eine gute Intervisionsgruppe. Da kann ich einen Halt finden. Und da kann ich auch erzählen, da kann ich auch über meine Bündnisse erzählen, die ich eingehe. Und da kann ich auch den Leiter verteufeln, wenn es sein muss. Deswegen verteufel ich ja nicht. Da kann ich auch mal sozusagen mal den Sack aufmachen. Und dann kann ich ihn wieder sozusagen geordnet schließen. Das ist doch das Gute an einer Intervisionsgruppe, dass man da wirklich auch mal loslegen kann, wie es einem geht. Irgendwo muss das ja bleiben. Das braucht auch einen Möglichkeitsraum. Auch da für mich. Also auch in meiner professionellen Reinigung, sag ich mal, oder Klärung.
Aha, und so geht es ja dann den Teams auch, ne? Also es ist ja vielleicht manchmal auch, also die Entlastung einfach mal, ja, einmal sich in der Supervision richtig auszukotzen über die ganze Scheiße, die ich so erlebe im Alltag, sei es jetzt die Klienten, sei es meine Leitung und so weiter und so weiter. Ich bin gerade noch da, mir kam noch der Gedanke.
Aber lass uns doch da gerade bleiben, Henning. Das finde ich doch spannend.
Ja.
Genau, das stimmt ja, was du sagst.
Ja.
Nur ich frage mich, was heißt das dann für unsere Rolle in den Supervisionen? Also wenn ich dann mitmachen würde und sozusagen mich wie eine Kollegin verhalte.
Da wollte ich gerade hin.
So.
Da wollte ich gerade hin. Also wo ist dann der Punkt? Also ich hatte das vorhin schon mal gesagt, ich höre das und ich bin auch empathisch beim Team. Ja, so, und kann das auch nachvollziehen. Wo ist dann der Punkt, Harald, Tina, für euch in der Supervision? Weil es muss ja irgendwann den Punkt geben, Tina, wie du sagst, nicht die ganze Zeit mitzumachen, sondern es soll ja was im Sinne von professioneller Rollenentwicklung, Teamentwicklung und so weiter, Möglichkeitsraum entstehen. Wo ist für euch der Punkt, wo ihr sagt, jetzt habe ich genug empathisch verstanden, jetzt müssen Konflikte geklärt werden? Habt ihr da so Handwerkszeug?
Na, das vielleicht nicht, aber mir fällt das so eine Situation ein, die genau dazu trifft, was du erzählst. Das war eine psychiatrische Tagesklinik. Die hatten relativ viel Freiräume eigentlich. Die konnten ihren Dienstplan alleine gestalten und ihre Urlaube und dergleichen. Also sie waren, ich finde, für ein Team unter heutigen Bedingungen relativ autonom. Und trotzdem waren die ständig am jaulen, sag ich mal, oder klagen wäre ein besseres Wort, wie schlecht es ihnen geht. Und das hörte, wie du sagst, nicht auf. Und dann sage ich so, jetzt haben wir das alles durchdekliniert, welche Möglichkeiten es denn gibt. Sage ich, jetzt gibt es nur noch 2 Möglichkeiten. Entweder sie jammern weiter und ich höre auf, oder sie hören auf zu jammern und wir versuchen weiterzuarbeiten an den Möglichkeiten, die sie haben. Und das haben sie dann akzeptiert und sich darauf eingelassen. Und dann gab es 2 Sitzungen später die Szene, dass wieder eine anfing zu jammern. Und da sagte ein anderer, aber Bärbel, wir haben doch vereinbart, dass wir nicht mehr dass wir nicht mehr klagen. Ach ja, hast du ja recht. Und dann waren sie wieder runter. Das bringt ja nichts, diese ewige Klagerei. Das ist ja eine Opferhaltung. Und aus der Opferhaltung kann man wenig bewegen bis gar nichts. Ich sage mal, ständig Opfer zu sein, führt eigentlich geradewegs ins Burnout.
Also ich glaube schon, dass es erstmal raus muss, dass man es einmal sagen muss und dass man so darüber auch seine Gefühle spürt und dass die anerkannt werden, also von sich selbst und auch von anderen. Aber dann muss es ja weitergehen. Und wenn ich dann mitmache, dann stagniert das ja. Dann bleibt man ja da. Und insofern, das passiert ja auch in Intervisionen. Du hast ja eben erzählt, in Intervisionen ist unsere Community und da, ne, da muss es auch mal raus, da machen wir mal den Sack auf. Aber der Vorteil ist ja, wenn man eine gute Intervisionsgruppe hat, dass die dann vielleicht erst das Gefühl anerkennen oder hoffentlich das erst tun, aber dann auch sagen, okay, und jetzt? Ne? Und was machen wir jetzt damit? Und eben nicht da bleiben. So. Und ich würde so unsere Rolle auch immer definieren. Also, dass man nicht auf der Ebene bleibt. Ne? Das macht man dann eine Sitzung, dann kann alles mal raus. Aber es hilft denen ja auch gar nicht, wenn wir das dauerhaft machen.
Ja, kann ich voll mitgehen. Und ich muss dann trotzdem auch an Situationen denken, bei denen ich dann innerlich auch so eine Form von Angst spüre, dass ich denke, okay, jetzt kommt also Harald so eine Konfrontation, ja, wie du sie getätigt hast. Wie reagiert das Team wohl drauf? Weil Teams können da ja auch bei milderen Konfrontationen auch sehr, sehr bissig werden.
Naja, aber es ist ja deren Entscheidung. Das hat er ja damit deutlich gemacht. Die dürfen das ja entscheiden. Die dürfen ja sagen, wir wollen weiter jammern. Aber er darf genauso sagen, und ich mach's nicht mehr mit. Also, das ist ja einfach ein erwachsenes Verhalten.
Ja, ich muss aber schon den richtigen Takt, den richtigen Punkt erwischen, ne?
Ja.
Ja, ist nicht ganz ohne Risiko, ne? Wie unser Job halt so ist. Ich finde das mal einen guten Punkt da mit dem Jammern. Manche kultivieren das ja auch, ne? Das war ja das Beispiel, was du sagtest, Henning, so ein bisschen. Wenn es mir denn zu viel wird, dann sage ich, Mensch, ich möchte mal ganz ehrlich sagen, was meine Haltung ist. Ich glaube, aus so einer Opferhaltung kann man wenig verändern und für sie tut es auch nicht gut. Das hat großen Burnout, eine große Burnout-Prognose. Ich empfehle Ihnen, zum Täter zu werden. Nicht im Sinne des Strafgesetzbuches, sondern im Sinne von tun. Im Sinne von tun, zu gucken, was können Sie tun? Und dann sagt jemand, denke ich jetzt wieder an eine Klinik, ja, ich bin ja jetzt 53 und ich bin Sozialarbeiterin hier und ich bin die Einzige und ich muss alles machen. Ich habe überhaupt keine Chancen zu wechseln. So, na, dann ist es so. Und dann treffe ich die ein Jahr später. Ich habe da dann nicht mehr gearbeitet und sage: Mensch, wie geht's Ihnen denn? Ja, sagt sie, ich habe den Job gewechselt. Denn wir leben ja, das muss man ja sagen, als Arbeitnehmer in sehr komfortablen Situationen. Es gibt Menschen, die haben mit 61 noch ihren Job gewechselt. Das gab es ja vor 20 Jahren, das war ja illusorisch. Ne, also die Position der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich ja sehr gestärkt. Die Schwachen inzwischen, wenn wir von stark und schwach sprechen, sind die Leitungen. Eine Badengruppe mit einer Kollegin zusammen, ich habe da Szenen erlebt. Eine war ganz prägnant, wo ein Leiter erzählt, seine PDL hat ihn verlassen, also seine Pflegedienstleiterin, und die ist wichtig für so ein Pflegeunternehmen, sonst kriegen die keine Betriebserlaubnis. Der saß heulend da und er erzählt, was er alles gemacht hat, um die zu halten, in dem Wissen, er finde ganz schwer eine neue. Der war total verzweifelt. Und das sind ja Situationen, die hatten wir vor 20 Jahren, sage ich jetzt mal als Zahl, die kannten wir nicht. Da waren die Machtverhältnisse anders. Die Machtverhältnisse haben sich radikal verändert. Das muss man einfach das muss man ganz deutlich sagen.
Das erlebe ich auch so, ja.
Also ich würde aber gerne nochmal, um das nicht so stehen zu lassen, als wären Teams, wenn sie über ihre Probleme sprechen, immer am Jammern. Also es ist ja schon auch so, dass manche Strukturen in Organisationen auch wirklich sehr destruktiv sind und schwierig sind und dass manche Arbeitsfelder auch wirklich schwierig sind. Und ich möchte nochmal sicherstellen, dass hier an dieser Stelle auch deutlich wird, dass Jammern nicht per se schlecht ist, sondern man darf schon drüber sprechen, wie es einem geht. Das finde ich auch wichtig. Und auch über Strukturen sprechen und was die mit einem machen. Das ist nicht aus meiner Sicht immer Jammern, ne? Sondern es wird dazu, wenn es von da aus niemals weitergeht, sondern wenn das sich so verhärtet, das an der Stelle so stagniert. Und dann fühlen wir das ja auch anders. Also du hast gesagt, du hast die ersten 5 Sitzungen irgendwie, Henning, ne, irgendwie empathisch verstanden. Da warst du ja dabei und dann ist es irgendwann gekippt. Und ich finde, das sind so Indikatoren dafür, dass die in so einer Stagnationsphase sind. Aber ansonsten finde ich es ganz wichtig zu sagen, hier läuft was nicht gut und mir geht's nicht gut.
Absolut, absolut. Und bei dem Gefühl, bei mir kippt es mal, wenn mir langweilig wird.
Ah ja.
Mir wird langweilig, ich werde so ein Stück weit genervter.
Ich werde
so,
ungeduldig.
Ja,
das ist
ungeduldig,
ähnlich,
ja,
ne?
Ungeduldig auch. Und das sind für mich ja so Kipppunkte, wo ich sage, das haben wir jetzt alles durch. Ja, und jetzt bitte. So, eine wichtige Frage ist, also wenn alles auch, ne, wenn das nicht aufhört, wichtige Frage ist, was hält sie eigentlich gerade noch hier?
Ja, warum sind sie noch hier?
Da kann man so ein paar Punkte sammeln, ja. Und dann eine wichtige Konfrontation ist, also ist auch, haben sie es der Leitung eigentlich mal gesagt? Irgendwann.
Und manche Dinge muss man auch einfach so hinnehmen. Also es gibt nun mal, wenn man sich, also das hatten wir auch in der Folge zur Organisation, es gibt ja nun mal Mitgliedschaftsbedingungen. Und wenn ich mich entscheide, in einer bestimmten Organisation eine Mitgliedschaft zu erwerben über einen Arbeitsvertrag, dann sind daran bestimmte Bedingungen geknüpft.
Auch
und das sind
Punkt.
Auch die Arbeitsbedingungen. Und dann kann ich mich darüber immer ärgern und mich daran aufreiben, aber das habe ich ja unterschrieben ein Stück weit. Also auch die formalen Regeln, die damit zusammenhängen. Und wenn ich dann feststelle, dass was mir versprochen wurde, das bekomme ich hier nicht, dann kann ich diesen Vertrag auflösen. Ja, also dieses, und das steckt da ja auch noch mit drin. Also es ist ja auch meine Entscheidung zu bleiben oder zu gehen.
Ah, wichtige Punkte. Und die Organisationen sind nicht meine Eltern, ne?
Genau.
Fällt mir gerade dazu ein, weil ja häufig da so auch so also ganz, ganz tiefe Regressionen in so ein frühkindliches Ich man feststellen kann manchmal. Ja, noch versorgt werden, alle sollen mich feinfühlig anerkennen, bedingungslos und so weiter, stelle ich dann manchmal fest, ja? Was aber schon eine Folge ist von Fehlentwicklung, glaube ich.
Von Fehlentwicklung? Bei wem?
Bei den Teams.
Mhm.
Ja, also wenn lange sozusagen nicht konstruktiv an den Konflikten gearbeitet wurde, ist, glaube ich, Harald, schreibst das in deinem Buch als die depressive Position, ja? Und die depressive Position hat ja irgendwas sehr, was sehr Abhängiges, ja? Und das sozusagen.
Auch was Machtvolles. Ich muss mich doch gar nicht bewegen, wenn ich die ganze
das
Zeit
auch
jammere. Ja. Also ich finde diese Position des Nichtstuns, sondern Stehenbleibens, finde ich fast machtvoller als die derjenigen, die dann drumherum hüpfen und versuchen anzuschieben. Und zu bewegen. Also dieses Stehenbleiben und sich zu verweigern, das ist aus meiner Sicht eine unglaublich machtvolle Position.
Ja, kann ich gut mitnehmen. Henning, bei dir anschließend, du hast so deine Gefühle geschildert, wie es dir geht, wenn es nicht weitergeht. Ne? Ich könnte noch ein Gefühl dazu tragen, und zwar, ich werde dann müde. Ich werde dann müde und dann gucke ich alle 3 Minuten zur Uhr und denke, oh, und jetzt noch eine halbe Stunde. Das ist.
Ja, das kenne ich, ja.
Das sind eine ganz lange halbe Stunde, die vergehen überhaupt nicht. Aber jetzt auch noch 10 Minuten. Kannst du jetzt schon mit dem Schlussblitzlicht anfangen und das ein bisschen verkürzen? So.
Wie in der Schule. Du guckst auf die Uhr wie in der Schule, Harald, ne?
Ja, genau. Guter Vergleich. Und dann merke ich so, ich habe es auch mit dem Thema Präsenz. Dann merke ich, wenn ich so müde werde, bin ich nicht mehr präsent. Und wenn ich nicht mehr präsent bin, kann ich auch nichts mehr tun. Und das ist für mich auch so ein Indikator, Harald, du bist nicht mehr im Kontakt. Du bist nicht mehr im Kontakt. Und was kann ich machen, um wieder im Kontakt zu kommen? Und Mama, du hattest ja Begriffe von Konfrontation genannt. Kontakt ist ja manchmal auch sehr unangenehm. Da muss man mal Dinge sagen von mir oder auch, wie ich es wahrnehme, die unangenehm sind. Ich gehe ein Risiko ein. Mhm. Und das finde ich spannende Punkte. Also Präsenz und den Mut zur Intervention habe ich es genannt.
Aha.
Der Mut zur Intervention.
Ja. Ich sage das dann ganz häufig, dass ich müde bin, dass ich mich langweile. Woran das wohl liegt?
Welche Wirkung hat das?
Ja, das zumindest für einen Augenblick die Präsenz der Gruppe und meine eigene wieder da. Und manchmal sind die Kräfte aber auch, also ich erinnere mich auch an Teams, da sind die Kräfte so, also diese Kräfte, die du beschrieben hast, sind ja oft Teamkonflikte, ne? Die in der depressiven Position und die was verändern wollen. Und das erlebe ich auch so, dass dann eigentlich, das sind ja auch die Machtverhältnisse im Team, die sind so stark, ja, die dann immer wieder in diese Position rücken und wir können nichts tun und so weiter. Und dann erlebe ich das häufig auch in Teams, also selbst trotz Konfrontation, wenn diese Kräfte so stark sind, dann bleiben die was verändern wollen, irgendwann der Supervision fern.
Weil die es nicht aushalten.
Quasi nicht und auch vielleicht das Gefühl haben, auch da bewegt sich nichts.
Ja. Und dann kommt so eine negative Selektion statt, dass die was wollen, wechseln dann den Job und sozusagen die anderen bleiben zurück und suchen sich bin unter Umständen jemand, der in ihren Kontext passt.
Mhm. Das meinte ich vorhin mit Fehlentwicklung, ne? Also das ist dann so eine Abwehrspirale im Prinzip, ja, in Teams und Organisationen.
Ja, ich finde das, dann wäre es aber schon dran, also wie du auch gesagt hast, Harald, ne, das muss dann eigentlich konfrontiert werden. Und dann können die ja eine Entscheidung treffen. Aber dann ist es nicht dieses unbewusste Ausagierende, sondern dann ist es halt klar, ihr könnt das machen. Ihr seid erwachsen, ihr könnt das so tun. Aber wollt ihr das? Und wenn ihr das wollt, okay, dann entscheide ich für mich. Ich bin jetzt aber raus. Ich mach's nicht mehr mit. Und im Grunde ist das ja das, was dann Teammitglieder auch entscheiden können. Also wenn man es so anspricht, dann können einzelne Teammitglieder ja auch sagen, ja stimmt, will ich das eigentlich. Also vielleicht kommt dann dadurch auch nochmal Bewegung rein.
Aber wir sind auch nicht die Einzigen, die für Veränderungen zuständig ist. Ich denke gerade, deswegen sind die Gespräche mit der Leitung ja wichtig. Und dann kann man natürlich auch fragen, was machen Sie denn, um das Team zu dynamisieren, sage ich jetzt mal. Dann ist Leitung gefragt. Manchmal hilft es, sozusagen eine Versetzung oder eine Umsetzung eines Teams vorzunehmen. Und auch das braucht der Mut von Leitung. Aber da kann man nur sagen, das könnte doch ein sinnvoller Schritt sein.
Aber weißt du, manchmal habe ich auch schon gedacht, also so dieses Stehenbleiben von Teams, ne, ist manchmal ja auch eine Reaktion auf so einen überagierenden Leiter. Also jemand, der ständig die Richtung wechselt oder wo viel zu viel passiert, wo viel zu viel Dynamik drin ist und wo so ein Team dann sagt, boah, okay, ne, also wir machen jetzt hier erstmal, das machen wir jetzt nicht mehr mit, sondern wir bleiben jetzt hier mal so stehen und wir beruhigen uns jetzt mal. Ja, nimm mal so ein bisschen den Druck raus und dann hast du ja da die Machtverhältnisse. Aber dazu brauchst du auch ein Gespräch mit Leitung, um das festzustellen, was ist denn hier eigentlich?
Ja, das ist so eine Variante. Du sagst nicht, vielleicht brauchen die da auch ein Stück, ich hätte beinahe gesagt, ein Stück Urlaub von dem Veränderungsstress. Und das andere gibt es natürlich auch Leitungen, die auch Angst haben zu intervenieren, um sich auch vor solchen Dingen, ich sag mal, drücken oder scheuen. Die sind dann sehr überversorgend und halten das Team auch in so einer, in einer Nichtspannung.
Aha. Und auch die, ich musste gerade nochmal dran denken, auch die Leitungen können ja auch in der verschmolzenen Rolle sein. Also, ja. Dass sie, auch als Leitung muss ich ja die Triangulierung halten zwischen der Arbeitsaufgabe, Mitarbeitenden und mir. Und da habe ich gerade nochmal gedacht, wenn die direkten Vorgesetzten auf so einer Verschmelzungsebene sind und ihr Team auch nicht mehr konfrontieren können, warum auch immer, dann habe ich, das sind auch so ganz schwierige Prozesse, habe ich so das subjektive Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, weil wenn Leitung, also dann würde Leitung sich ja quasi gegen Organisation mit dem Team verbinden.
Das meine ich.
Das ist ja auch nicht hilfreich. Mhm. Also auch Leitung ist ja in einer einsamen Position, ne?
Und deswegen verführerisch zu verschmelzen, ja.
Und vor allem in den Situationen, wo Leitung auch noch Teil des Teams ist, da ist es ja total schwierig. Also das hat man ja immer wieder, gerade im sozialen Bereich, dass die dann auch noch Aufgaben haben mit dem Team oder sich aus dem Team heraus in Leitung entwickelt haben. Also das sind ja ganz komplexe Prozesse, die da auch zum Teil stattfinden, ne?
Ja, finde ich aber nochmal einen guten Hinweis, Henning, hinter so was. Natürlich muss Leitung auch triangulär arbeiten können oder führen können. Mhm. Sehe ich auch.
Und ist denn, wenn wir jetzt mal so präventive Maßnahmen sammeln, dagegen die Triangulierung zu verlieren, ja, wäre aus eurer Sicht, da gibt es ja unterschiedliche Haltungen auch in der Supervisionsszene, Harald, Tina, ist eine präventive Funktion generell, dass Leitung mit rein sollte in die Supervision?
Ich finde das schwierig zu beantworten. Das hängt immer von der Beziehung der Leitung zum Team ab. Gibt es eine Vertrauensbasis, in der was möglich ist? Oder ist die Situation sehr angstbesetzt, dass Leitung eine starke Sanktionsmacht ausstrahlt? Mhm. Dann würde ich eher sagen, Mensch, da müssen wir erstmal ein bisschen warten. Mhm. Bei Team, und da ist, glaube ich, die Unterscheidung, wenn wir von Teamsupervision sprechen, wichtig, geht es darum, Fälle zu besprechen. Dann würde ich sagen, in diesen Fällen ist es, glaube ich, wichtig, oder kann es hilfreich sein, wenn eine sanktionierende Leitung nicht dabei ist, dass man den Freiraum wirklich hat, über seine Dinge zu sprechen, die auch vielleicht ein bisschen holprig sind, dass man über den Klienten auch mal schimpfen kann. Oder geht es um Teamentwicklung? Das heißt also, wie entwickelt sich ein Team weiter? Wie können die sich neu aufstellen? Da gehört sicherlich Leitung dazu, weil Teamentwicklung ohne eine Ankopplung an die Organisation ist schwierig oder nicht möglich.
Mhm. Mhm. Tina, wie ist deine Haltung?
Ja, ich würde, glaube ich, auch sagen, dass es sehr auf den Kontrakt ankommt oder auf den Auftrag ankommt. Also was wollen die eigentlich? Ne? Worum geht's denen? Also ist das ein Teamthema? Und wenn es ein Teamthema ist, ist es häufig auch ein Leitungsthema. Da würde ich schon sagen, müsste man gucken, dass man das gemeinsam bespricht. Aber ich habe auch schon erlebt, dass das nicht geht, weil die Fronten so ein bisschen verhärtet waren und das Sprechen dann miteinander irgendwie noch gar nicht ging. Also dass man da noch so eine Art Vorarbeit eigentlich brauchte, dass die überhaupt wieder in der Lage gewesen wären, miteinander wirklich zu sprechen. Und dann habe ich es auch schon gemacht, da habe ich Einzelgespräche geführt. Ne? Und das habe ich dann so kontraktiert. Also da habe ich dann mit Team und mit Leitung alleine gesprochen und habe dann gesagt, wir müssen es aber auch zusammenführen. Ne? Es muss hinterher möglich sein, dass die dann miteinander sprechen. Aber das brauchte schon Vorarbeit. Mhm. Und du weißt ja auch nicht, ob es dann gelingt. Also es kommt ja darauf an, was wollen die von dir? Wollen die überhaupt, dass das Zusammenkommen stattfindet? Ja, also manchmal sagen die das eine und meinen aber was ganz anderes. Also das muss man ja auch erstmal rausfinden. Und da musst du nachkontraktieren. Ne? Das, was am Anfang präsentiert wird, ist ja nicht immer das, was dann eigentlich der Auftrag ist. Ja.
Ja, ich musste gerade dran denken, also eine wichtige Aufgabe von Supervision ist ja, Räume zu schaffen, wo es wieder möglich wird, dass die Kommunikationsräume, also dass die Menschen wieder miteinander sprechen, ja. Und letztendlich ist es dann aber in der Verantwortung von den Professionellen, setzen sie sich wieder zusammen und nehmen diese Angebote wahr.
Ja, genau. Ja? Ich kann das Vorarbeit,
da kann ich voll mitgehen.
Ja, und ich kann es ja auch nur anbieten. Also wenn die sich entscheiden, dass das immer noch nicht geht oder dass das zu bedrohlich ist, aus welchen Gründen auch immer, dann, also es interessiert mich dann ja auch. Ich will dann ja auch wissen, warum ist das jetzt hier so bedrohlich? Also was ist jetzt hier gerade so bedrohlich? Und das will ich ja wirklich rausfinden, auch selber, weil ich das spannend finde, ne? Dass das entstehen kann in so einem Kontext, in so einem beruflichen Kontext, wo alle ja eine Aufgabe haben, so, die sie tun sollen, und dann entsteht aber sowas Massives. Das finde ich hochgradig interessant. Und dann will ich das ja auch wissen, wie erleben das Einzelne. Und es stellt sich häufig dann raus, also wenn es so zerstritten ist oder so schwierig ist, ne, dann bin ich auch meistens ganz wach, weil ich das echt so interessant finde. Und dann und dann stelle ich aber häufig in diesen, also wenn ich dann Einzelgespräche mache, stelle ich dann fest, also entweder es gibt Dinge, die haben gar nichts mit dem Team zu tun. Das sind irgendwelche alten Erfahrungen innerhalb der Organisation oder alte Erfahrungen auf so einer Personenebene. Und manchmal sind es aber auch Fehlinterpretationen. Und die kann man ja aus der Welt schaffen. Das ist ja, weil nicht gesprochen wurde. So, der hat das gesagt und hat das gemeint und so habe ich es gehört und das kannst du ja bearbeiten. Also du kannst nicht alles bearbeiten, finde ich, aber das kannst du bearbeiten.
Ja. Der verlangsamte Dialog fällt mir dazu ein aus der Konflikttheorie. Da darf ich ein Beispiel, das muss ich mal schnell nennen, zum Thema Fehlinterpretation. Ich weiß gar nicht, ob das fasst, ich erzähle es trotzdem. Also auch ein Team sitzt mit ihrer pädagogischen Leitung, sitzt in der Supervision und es war vereinbart, dass die pädagogische Leitung in regelmäßigen Abständen mit dabei ist. Und da gab es auch nicht verarbeitete, nicht besprochene, nicht gelöste Konflikte. Und die pädagogische Leitung schrieb immer sehr eifrig mit in der Supervision. So, und ich habe mir da nie was bei gedacht. Wir haben ein halbes Jahr zusammengearbeitet und dann irgendwann nach einem halben Jahr sagte ein Teammitglied, ja, und ich weiß auch gar nicht, du schreibst hier immer mit in der Supervision. Wieso machst du das eigentlich? Was schreibst du da eigentlich? Und gibst du das an die Leitung drüber? Und ich bin innerlich aus allen Wolken gefallen und die Leitung, glaube ich, auch. Die sagte, also ich schreibe mir hier eigentlich nur die wichtigen Sachen mit, die ich danach noch mit euch besprechen möchte, die, glaube ich, irgendwie wichtig sind. Und zwar total authentisch. Und aber diese Annahme von diesem Teammitglied war über ein halbes Jahr lang, dass der Informationen mitschreibt, die er an seine nächsthöchste Instanz gegeben hat. Ja, da dachte ich, Hammer.
Ja, aber finde ich gar nicht so, gar nicht so abwegig. Also wenn so etwas dokumentiert wird, ich würde das auch, also ich mache mir selber auch Notizen in den Sitzungen und ich sage das am Anfang, dass ich das mache und was damit passiert. Weil ich mir total gut vorstellen kann, dass diese Fantasie entsteht.
Ja, mich hat das an der Stelle völlig überrascht, weil ich da völlig, also ich achte jetzt immer drauf, wenn jemand mitschreibt oder ich selbst auch verschreibe, dass ich das sage seitdem tatsächlich. Und ich meine, Erstsemestern ist ja die erste Phase der Gesprächsführung, wird immer gesagt, ich mache mir Notizen zum Klienten, ne, damit sie Bescheid wissen. Aber das war mir völlig, hatte ich eine völlig andere Interpretation und Sichtweise drauf.
Ja, das ist so ein Thema. Ich würde gerne nochmal, ihr habt ja öfter von dem Möglichkeitsraum gesprochen. Das ist ja ein Begriff von dem Winnicott und der bezieht das ja auf seine therapeutische Arbeit. Und ich dachte nochmal, wir haben ja gesprochen, was sind die einzelnen Aufgaben von Team, von Berater und von der Leitung. Und ich denke, es ist manchmal auch so, glaube ich, in der Szene so ein bisschen Omnipotenz, dass wir als Beraterin, als Berater den Möglichkeitsraum schaffen müssen. Nee, das ist ein gemeinsames Werk. Ich glaube, das ist ein gemeinsames Werk. Da haben wir unseren Anteil, der ist nicht klein, der ist sicherlich ein bedeutender. Ich will das auch nicht kleiner machen, als es ist. Aber es geht nicht ohne das Team, es geht auch nicht ohne die Leitung.
Ja.
So, wir gemeinsam gestalten diesen Raum. Und der Raum kann manchmal größer sein und er kann manchmal auch kleiner sein. Und das hängt genau von dem Zusammenspiel dieser drei Einheiten ab. Aber ich glaube, ne, Wir sollten, manchmal ist es auch gut, ein bisschen demütig zu sein und uns nicht zu überschätzen in den Möglichkeiten, die wir haben. Da kann man auch nur dran scheitern und verzweifeln.
Ja.
Und dann kann man auch nur in die Depression rutschen und sagen, ne, so, das habe ich nicht immer so gedacht. Dachte damals, wir sind größer oder habe mich auch selbst ein bisschen groß gemacht. Ich glaube, so ein bisschen Demut ist da hilfreich, auch die kleinen Dinge stärker zu sehen und zu schätzen und auch die anderen in ihrer Kraft auch stärker zu sehen. Auch da, wo geklagt wird, ist auch Kraft. Ist nur die Frage, wie kann ich diese Kraft sozusagen, wie kann ich die verstehen und unterstützen, in eine andere Richtung vielleicht zu bringen.
Ja, und wenn
Also
die aber entscheiden, sie wollen das nicht in eine andere Richtung haben, dann kann ich gar nichts machen. Das, also,
nee.
das ist nicht, das kann ich nicht beeinflussen. Dann, wenn Menschen für sich etwas entscheiden, dann ist es so. Ja,
Ja.
und das ist mit der Raummetapher, das finde ich total, das finde ich eigentlich eine sehr passende und sehr gute Metapher, weil genau so ist es doch. Es kann ja auch immer sein, dass da Leute sitzen, die betreten den Raum gar nicht. Die gucken von außen zu. Ich kann nur Einladungen aussprechen.
Ja, die sind vielleicht dabei, aber sitzen trotzdem sozusagen am Fenster und schauen nur rein, psychisch, ne? Ja.
Mit dieser schönen Raummetapher und Blick auf die Uhr. Was nehmt ihr mit von heute Einsatz? Wir machen, du hast gerade gesagt, Abschlussblitzlicht. Das machen wir, lass uns das auch mal machen. Tina, was nimmst du mit? Und dann gebe ich Harald als letztes Wort.
Also den Teil, den Harald jetzt zuletzt gesagt hat mit der Demut, das finde ich total wichtig und ich glaube, das müssen wir uns häufiger sagen, weil man kann, glaube ich, schnell in so eine Situation kommen, wenn man da alleine mit den Teams sitzt und so ein bisschen Ehrfurcht einem entgegenschlägt und machen wir uns nichts vor, das ist manchmal so, da macht man sich schnell größer, als man ist, ne, irgendwie. Und da auch nochmal, da nochmal so drauf zu achten, das finde ich total wichtig.
Harald.
Ja, ich kann erstmal nur sagen, mir hat es unheimlich Spaß gemacht mit euch. Ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt, weil ich ganz Podcast unerfahren bin. Ich fand das ein sehr lebendiges Gespräch. Mir haben eure Beispiele Spaß gemacht und mir hat auch eure Offenheit Spaß gemacht, dass ihr da auch von euren persönlichen Dingen, zum Teil auch biografischen Dingen, frisch, frank und frei erzählt hat. Ich fand, das war eine lebendige Runde.
Ja, fanden wir auch.
Okay. Vielen Dank. Dann vielen Dank nochmal euch beiden, Tina.
Abschlussrunde.
Abschlussrunde, ja.
Henning.
Ja.
Der zieht sich immer raus, ne?
Ja. Also mir ist gerade ein Prozess eingefallen, bei dem ich dringend mit der Leitung sprechen muss.
Ah,
Oder das mit anregen muss.
ja.
Ja. So, das ist mir tatsächlich, ist mir gerade mitgelaufen. So. Okay, Harald, vielen Dank. Tina, vielen Dank. Wir bedanken uns wie immer beim Team Medienpraxis der Universität Bielefeld und allen Menschen, die uns zugehört haben. Wir sind wie immer auf allen gängigen Rückmeldungskanälen erreichbar und freuen uns über Rückmeldungen, positiv wie kritisch. Bis dahin und bis zum nächsten Mal.